und wir können wirklich Dinge umkehren. Das heißt konkret, man kann mit 40 fitter sein als mit 30. Man kann mit 70 fitter sein als mit 60.
Viele LäuferInnen wissen, eine starke Muskulatur senkt das Verletzungsrisiko und lässt uns besser laufen. Aber wusstest du auch, dass Muskeln uns nicht nur schneller machen, sondern auch biologisch jünger? In dieser Folge ist wieder Professor Dr. Dr. Jürgen Giesing von der TU Kaiserslautern Landau bei mir zu Gast. Er ist Experte für Muskelphysiologie und wir klären die fundamentale Frage: Wie können wir mit gezieltem Muskeltraining den Alterungsprozess verlangsamen? Wir besprechen, warum Krafttraining die beste Anti-Aging-Medizin gegen Krankheiten wie Altersdiabetes, Osteoporose und sogar Demenz ist. Und wir gucken uns die Praxis an. Du hörst, wie du in nur 30 bis 60 Minuten Krafttraining pro Woche deine Typ-2-Muskelfasern aktivierst und damit einen Longevity-Effekt erzielst und welche Rolle Protein und Kreatin dabei spielen. Ich bin Elliot von Achilles Running. Hier kommt deine wissenschaftliche Anleitung für Fitness bis ins hohe Alter. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Lieber Jürgen, willkommen zurück im Achilles Running Podcast, jetzt zum dritten Hallo. Mal. Ich freue mich. Wie geht's dir?
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Und ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Mir geht's gut, bis auf eine kleine Erkältung, die sich bei mir eingeschlichen hat. Vielleicht hören die HörerInnen es auch. Tut mir leid, wenn meine Stimme ein bisschen anders klingt als sonst. Bin aber auf dem Weg der Besserung. Hatte aber deswegen eine trainingsfreie Woche. Wie sieht's da bei dir aus jetzt im Winter? Warst du schon im Fitnessstudio, nehme ich mal an?
Ja, da war ich gestern und heute Morgen bin ich gelaufen. Normalerweise laufe ich immer so meine 10 Kilometer, aber da wir ja heute eine Verabredung hatten, wurden es nur 8,5 und mal gucken, ob ich die restlichen dann nächstes Mal nachhole oder ob ich es dabei belasse.
Ja, ja, tut mir natürlich leid, dass ich dich um deine fast 2 Kilometer betrogen habe.
Das reicht schon, das passt schon.
Okay, ja, ich freue mich auch, wenn ich wieder einsteigen kann. Ich durfte ja schon aus unseren letzten Folgen lernen, dass Muskeltraining sehr wichtig ist. Deshalb hat Krafttraining auch in meinem Trainingsplan immer einen Platz, auch in meinem Herzen immer einen Platz. Also wir haben ja schon oft gelernt, man muss sich nicht nur für Laufen entscheiden, sondern Krafttraining und Laufen gleichzeitig darf beides sein und sollte auch beides sein. Wie schon gesagt, wir haben ja beide schon 2 Folgen zusammen aufgenommen. In beiden ging es mehr oder weniger um das Überthema Muskeln. Einmal haben wir über den schnellstmöglichen Muskelaufbau gesprochen, auch eine sehr empfehlenswerte Folge. Und dann haben wir über den Muskelbooster Kreatin geredet. Das war auch sehr interessant und erhellend. Ich werde beide Folgen auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und ja, ganz in dieser Tradition sprechen wir heute wieder über Muskeln, diesmal im Longevity-Kontext. Also super spannend, auch sehr, sehr aktuell, würde ich sagen. Ich merke zumindest, dass das Thema Longevity bzw. Langlebigkeit auf Deutsch extrem boomt. Man hört irgendwie an jeder Ecke davon. Ich nehme mal an, das hat auch vielleicht dich bewogen, ein Buch dazu zu schreiben. Das hast du ja auch kürzlich getan. Erzähl gerne mal, wie du das so wahrnimmst.
Ja, also der Auslöser für das Buch war ganz einfach, dass wenn man über Muskeltraining, Muskelfunktion, Muskelstoffwechsel forscht wie ich, dann stößt man auf viele Informationen, von denen man denkt, Mensch, das ist doch für die Leute unheimlich interessant und wichtig zu wissen und die Information muss einfach raus. Und weil unser Training macht so viel Gutes im Körper, das kann man einfach nicht oft genug hören. Und es ist ja leider auch so, dass wir mit jedem Tag einen Tag älter werden und sich manchmal Dinge im Körper verändern. Und es gibt ein paar Dinge, gegen die können wir nichts machen oder wenig machen, wie Haarausfall oder Faltenbildung oder sowas. Ja, ja, da nützt uns jetzt das Training relativ wenig bis gar nichts. Aber es gibt andere Dinge, da können wir unheimlich viel machen. Und um eine Sache mal vorwegzunehmen, was unsere metabolische Gesundheit angeht, also unsere Zellgesundheit, da können wir Alterungsprozesse nicht nur aufhalten, also negative Dinge, die uns in unseren Zellen passieren, wenn wir altern, die können wir nicht nur aufhalten, sondern einige davon sogar umkehren. Und deswegen habe ich auch als Titel für das Buch gewählt, Reverse Aging. Und ich sage es nochmal ausdrücklich dazu, das gilt natürlich nicht für alles, aber für unsere metabolische Gesundheit, für das, was in unseren Körperzellen passiert, können wir mit Ausdauertraining und mit Krafttraining Ja, wobei die beiden unterschiedliche Funktionen erfüllen, sehr viel machen und wir können wirklich Dinge umkehren. Das heißt konkret, man kann mit 40 fitter sein als mit 30. Man kann mit 70 fitter sein als mit 60.
Krass.
Mhm. Und es gibt ja auch sowas wie biologisches Alter und metabolisches Alter und so Spielereien. Und da ist es beispielsweise so, wenn du so eine Analyse der Körperzusammensetzung machst, dann werfen diese Programme auf auch oftmals einen sogenannten, wie heißt das? Da gibt es unterschiedliche Begriffe. Also wie alt du metabolisch bist, das wird dann ausgeworfen, ja. Und da gibt es also Leute, die sind 15 bis 20 Jahre jünger, als was in ihrem Pass steht. Einfach weil sie ihren Körper gesünder halten und auf diese Weise typische Alterungserscheinungen einfach nicht stattfinden. Mhm, ja. Welche das sind, können wir ja bestimmt noch im Verlauf des Gesprächs rausarbeiten.
Auf jeden Fall, ja. Ja, aber schon mal starker Einstieg und großer Teaser an der Stelle, dass wir tatsächlich mit 40 jünger sein können sozusagen als mit 30. Bin schon ganz gespannt zu erfahren, wie das möglich ist. Lass uns da gerne auch mal anknüpfen. Du hast jetzt zum Beispiel schon die Zellgesundheit oder die metabolische Gesundheit angesprochen. Ja. Inwieweit hängen denn unsere Muskeln oder unsere Muskulatur, inwieweit hängt die mit unserer Langlebigkeit zusammen? Also warum hat die überhaupt einen Einfluss auf unser biologisches Alter?
Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an und da gibt es im Wesentlichen zwei Faktoren, die sehr, sehr wichtig sind. Ja, der eine davon ist seit langem bekannt. Das ist nämlich die motorische Bedeutung der Muskulatur. Also mit anderen Worten, wie gut kann ich mich noch bewegen im Alter? Und damit ist jetzt nicht nur die Beweglichkeit gemeint, also kann ich mir noch allein die Socken anziehen und die Schuhe binden und solche Sachen, sondern auch, wie kann ich meinen Alltag bewältigen. Wie schwer fällt es mir? Und wer selber fit ist, kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es gibt viele Menschen, die haben Mühe, Treppen zu steigen, ja, insbesondere wenn die irgendwo im 5. Stock wohnen oder sowas. Die haben Mühe, ihre Einkäufe in die Wohnung zu tragen. Und das geht manchmal so weit, dass die Leute Schwierigkeiten haben, aus einem tiefen Sessel aufzustehen oder, wenn es ganz schlimm kommt, nicht mehr ohne fremde Hilfe aus dem Bett aufstehen können. Ja. Das sind natürlich dramatische Sachen, die irgendwann zur Pflegebedürftigkeit führen können. Und dieser Zusammenhang, also die motorische Bedeutung der Muskulatur, das ist ja augenscheinlich und deswegen auch schon sehr, sehr lange bekannt. Ja. Also das ist Punkt Nummer eins. Man muss so fit sein, dass man immer noch den Alltag bewältigen kann. Das betrifft aber natürlich Hochbetagte, also Leute, die wir schon sehr alt sind normalerweise. Aber jetzt der springende Punkt, warum ist das interessant für alle, die zuhören? Weil die Grundlagen natürlich in jungen Jahren gelegt werden. Also je früher wir anfangen, uns ein Muskelpolster anzulegen, desto länger können wir natürlich davon zehren. Das ist ja ganz klar. So, und der zweite Punkt ist, und das ist etwas, was jetzt kürzlich erst stärker in den Fokus der Forschung gerückt ist, die metabolische Bedeutung der Muskulatur. Muskelfasern sind ja Muskelzellen. Und diese Zellen sind wahnsinnig gut durchblutet. Also es gibt ja kaum Gewebe, was so gut durchblutet ist wie die Muskulatur. Insbesondere, wenn wir sie trainieren. Weil dann verbessert sich ja die Durchblutung. Ja? Also jeder, der laufen geht oder sonst irgendwie trainiert, der macht da schon mal unheimlich viel Gutes. Und legt die Grundlagen dafür, dass noch viel mehr Gutes passieren kann. Also, wenn wir gut trainierte Muskelzellen haben, dann sind die leistungsfähiger. Wenn wir aber auch ausreichend Muskelmasse haben, also wenn wir verhindern, dass die Muskulatur sich abbaut, dann haben wir einen weiteren Vorteil. Nämlich, je mehr Muskelmasse wir haben, desto positiver wirkt sich das auf einige Stoffwechselvorgänge aus und wirkt nachweislich präventiv gegen verschiedene Erkrankungen. Erkrankungen, deren Wahrscheinlichkeit daran zu erkranken, mit jedem Lebensjahr zunimmt. Ich nehme nur mal zwei Beispiele, wo es super gut erforscht ist. Das eine ist Diabetes, und zwar Typ 2. Diabetes mellitus Typ 2, der uns alle treffen kann, logischerweise. Und der im Alter ganz besonders häufig vorkommt und deswegen teilweise auch als Altersdiabetes bezeichnet wird. Und die Frage, warum Altersdiabetes? Ganz einfach, weil ältere Menschen häufig unter Muskelschwund leiden. Und die Muskulatur, unser wichtigster Aufnahme, unsere wichtigste, wie soll ich sagen, also ich wollte jetzt ein anderes Wort für Speicher finden, weil das ist eigentlich jedem bekannt, Glykogenspeicher, schon mal gehört, ja, gerade den Sportlern ist das ein Begriff. Wir haben nur zwei Orte im Körper, wo wir Glukose, die einmal im Blut ist, speichern können. Das eine ist die Leber, da passen ungefähr bei einem Erwachsenen so rund 100 Gramm rein. Und das andere ist die Muskulatur. Und da passt umso mehr rein, je mehr Muskulatur ich habe. Das heißt, bei einem gut trainierten Erwachsenen 500 Gramm, vielleicht sogar mehr. Also bei Kraftsportlern, Bodybuildern passt noch wesentlich mehr rein. Und das ist ja jetzt nicht nur gut, um die Glukose aus dem Blutstrom zu kriegen, sondern das hat natürlich viele weitere positive Konsequenzen. Das erste ist, die Insulinsensibilität wird besser. Also ich brauche viel weniger Insulin, um eine bestimmte Menge an Glukose aus dem Blut wieder rauszukriegen, weil einfach die Muskeln hungrig sind. Ja, Muskeln brauchen ja auch in Ruhe schon Energie. Also selbst, wenn wir auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken, dann brauchen wir Energie für unsere Muskulatur. Zwar nicht so viel, als wenn wir laufen gehen, aber auch dann müssen die Muskelzellen energetisch versorgt werden. So. Und je mehr wir trainieren, je mehr wir aktiv sind, desto mehr verstärkt sich natürlich dieser Effekt. Und die Auswirkungen, was passiert mit unserem Insulin, was passiert in unserem Körper, wenn wir Kohlenhydrate essen, also sagen wir mal eine Portion Spaghetti mit Tomatensauce, ist ganz wesentlich davon abhängig, wie viel Muskelmasse haben wir. Ja? Denn die Kohlenhydrate landen als Glukose im Blutstrom. Und was dann damit passiert, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie sie verbraucht werden kann und muss. Ja? Also wenn wir hungrige Muskelzellen haben, weil wir gerade vom Training kommen, dann ziehen die gewissermaßen direkt die Glukose raus und speichern sie wieder, um ihre Glykogenspeicher, die entleert sind, wieder voll zu machen. Und entsprechend wenig Insulin brauchen wir dann. Ja?
Ja.
Das Gegenbeispiel, das Negative ist, wenn jemand wenig Muskulatur hat und diese Muskulatur auch noch wenig bewegt, dann ist natürlich der Energiebedarf sehr viel geringer, viel geringer. Und wenn der jetzt die gleiche Portion an Nudeln isst oder auch was Gesundes, ein Müsli oder sowas, irgendwas, was Kohlenhydrate enthält, dann ist natürlich die Frage, wenn plötzlich relativ gesehen zu viel Glukose im Blut ist, was passiert damit? Wenn es keine Speicher, wenn die Leber voll ist und die Muskeln voll sind, dann wird sie irgendwann umgewandelt in Fett, weil Fett kann ich speichern. Und das verschlechtert dann wiederum die Insulinsensibilität. Also mit anderen Worten, eine, ich sag mal, hungrige Muskulatur und eine große Muskulatur wirkt nachweislich präventiv gegenüber Diabetes mellitus Typ 2. Wir haben sogar eine Studie gemacht mit Leuten, die schon Diabetes Typ 2 hatten. Und die haben 6 Monate lang ein Krafttraining gemacht und haben wahnsinnig positiv davon profitiert. Ich will nur einen Effekt nennen. Ganz abgesehen davon, dass die stärker und leistungsfähiger und so weiter geworden sind, die haben alle, jeder einzelne Proband, jede einzelne Probandin konnten ihre Diabetes-Medikation nach diesen 6 Monaten oder sogar teilweise schon innerhalb dieser 6 Monate Training reduzieren.
Top.
Weil einfach die Stoffwechselsituation besser geworden ist und jetzt mehr Muskelzellen da waren, die ja die Glukose brauchen.
Spannend, ja.
Und jetzt überleg dir mal, jemand hat eine gut trainierte Muskulatur und geht dann noch laufen oder geht dann zum Krafttraining. Der hat natürlich im Training auch eine ganz andere Energieversorgung. Ne? Also der hat volle Glykogenspeicher, aber auch welche, die dann hinterher, also beim Sport verbraucht man dann auch natürlich viel mehr Energie.
Ja, absolut.
Also ja, die gesundheitsfördernde Wirkung des Sports wird durch eine gut trainierte Muskulatur nochmal verbessert. Das ist das Gegenteil von einem Teufelskreis. Das ist eine Aufwärtsspirale. Ja?
Stimmt.
Deswegen heißt es ja schon in der Bibel, wer hat, dem wird gegeben oder sowas. Steht es in der Bibel? Ich glaube nicht, bin mir ganz sicher. Aber das ist tatsächlich so. Ne? Also ja. Je fitter man ist, desto fitter wird man dann auch noch durchs Training.
Ja, spannend. Und Diabetes ist ja nur einer von den beiden Sachen, ne?
Genau. Und das zweite ist Osteoporose. Hm. Die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, steigt natürlich auch mit zunehmendem Alter. Hat hormonelle und andere Ursachen unter anderem. Aber ein wichtiger Punkt ist auch das alte Prinzip des Körpers, use it or lose it. Wenn wir unsere Knochen nicht beanspruchen, dann bauen die sich so langsam ab. Und da kommt der Muskulatur eine Schlüsselrolle zu. Und zwar sind die Muskeln ja, jetzt wieder der motorische Aspekt, dazu da, Knochen zu bewegen. Ja. Dazu ziehen Muskeln an den Knochen, um sie zu bewegen und so weiter. Und viele Muskeln arbeiten, um unsere Gelenke in alle möglichen Richtungen zu bewegen und so. Diese Zug- und Druckkräfte, die dabei auftreten, die werden im Knochen registriert über Sensoren. Und der Knochen kriegt gewissermaßen das Signal, du musst stärker werden. Ne? Weil die Muskeln jetzt stärker geworden sind und stärker ziehen. Und dann kriegt auch einen positiven Effekt der Knochen ab. Und also die Wahrscheinlichkeit, an Osteoporose zu erkranken oder einen Ermüdungsbruch zu erleiden oder sowas, ne? Die Wahrscheinlichkeit geht deutlich zurück durch Muskeltraining. Starke Muskeln schützen uns einfach. Es ist ja auch so, die wirken ja auch wie Stoßdämpfer. Das ist ja der nächste Punkt. Ne? Also wenn du beim Joggen mal stürzt, dann bist du auch froh, wenn du eine gut trainierte Muskulatur hast, auch am Oberkörper, wo du dich dann vielleicht abrollst oder irgendwas. Ne? Also es schützt uns einfach. Ne? Du brichst dir dann eben nicht das Handgelenk, wenn du auch gut trainierte Armmuskeln hast.
Ja, stimmt.
Also das ist vielfältige positive Eigenschaften. So, und jetzt kommt ja eine Sache dazu, da sind wir wieder bei dem Stichwort Altersdiabetes. Wenn wir nicht gegensteuern, dann verlieren wir im Alterungsprozess Muskelmasse. Auch da gibt es wieder hormonelle Gründe und andere, aber es ist ja auch so, dass man in der Regel in diesen Teufelskreis hineingerät, ohne dass man es merkt. Also mit anderen Worten, wir trainieren unsere Muskeln nicht, dadurch bauen die sich ein bisschen ab. Dadurch sind sie wieder schwächer und so weiter. Also es ist eine Negativspirale und irgendwann hat man einen erheblichen Muskelverlust.
Du hast jetzt hauptsächlich ja von körperlichen, auch Alterserkrankungen gesprochen. Wie sieht es kognitiv aus? Welche Auswirkungen kann vielleicht Muskulatur auch auf unseren Kopf oder Geist oder eher unser Gehirn haben?
Super, dass du das ansprichst, weil das ist noch viel spannender als das Körperliche, weil das Körperliche ist so plausibel und so naheliegend, ja, dass man es wahrscheinlich auch, dass man von alleine auch draufkommt. Aber was die jüngsten Forschungsergebnisse zeigen, ist, dass Krafttraining außerordentlich wirksam ist zur Demenzprävention. Jetzt muss man sagen, das ist beim Menschen natürlich schwer zu erforschen, weil wir eben anders als bei Versuchstieren jetzt keine Autopsien machen und so weiter. Ne? Aber es ist jetzt wie folgt. Eine Muskelkontraktion, die kommt ja so zustande, dass unsere Gehirnzelle sagt, okay, ich will jetzt eine Bewegung ausführen. Dazu brauche ich die Muskeln, muss die Muskeln aktivieren. Also sendet die Zelle im Gehirn über eine Nervenbahn an ein Motoneuron, also an eine Nervenzelle, die für Bewegung zuständig ist, die sitzt im Rückenmark, ein Signal zur Kontraktion. Und von dort geht es dann weiter, auch wieder über eine Nervenbahn, in die Muskulatur und die Muskelfasern kontrahieren. So. Also brauchen wir unser Gehirn, um unsere Muskeln zu kontrahieren, arbeiten zu lassen. Aber jetzt kommt das Spannende. Es ist keine Einbahnstraße, sondern der Zusammenhang ist relativ eindeutig. Wenn wir unsere Muskeln arbeiten lassen, dann werden natürlich diese Prozesse aktiviert und davon profitiert auch das Motoneuron im Rückenmark und vor allen Dingen auch die Zelle, die im Gehirn sitzt, die für diese Kontraktionen zuständig ist. Also nicht nur unser Gehirn lässt die Muskeln kontrahieren, sondern auch unsere Muskelkontraktionen stimulieren das Gehirn. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Warum ist da Krafttraining besonders wirksam? Naja, weil wir einfach beim Krafttraining viele Muskelfasern brauchen. Ja? Entsprechend viele motorische Einheiten, viele Nervenzellen, viele Hirnzellen sind dabei aktiv. Ja? Und deswegen ist das Krafttraining eine super, super Ergänzung zum Ausdauertraining.
Ja, total.
Und da möchte ich einen Punkt ansprechen, der mir so ein bisschen unter den Nägeln brennt, nämlich so Fragen wie, ja, was ist denn jetzt wichtiger, Krafttraining oder Ausdauertraining? Mhm. Und wäre es nicht viel besser, anstatt immer so laufen, das macht die Gelenke kaputt oder so, oder wenn man jetzt einfach nur nur Gewichte hebt oder so. Ich verstehe dieses gegenseitige Aufrechnen nicht. Ne? Also warum muss jetzt eine Sache warum muss eine Sache auf Kosten der anderen gehen? Also es ist so, wir wissen, wie gut Ausdauersport ist. Ja? das Herz-Kreislauf-System und alles Mögliche. Also da brauche ich jetzt nicht alles aufzuzählen, das weiß jeder. Ne? Und das, man spürt es ja auch, wie gut es einem tut, wenn man eine gute Ausdauer hat, wie leistungsfähig der Körper ist und vor allen Dingen, wie gesagt, Herz-Kreislauf-System. Aber das heißt ja nicht, dass Krafttraining unwichtig wäre, sondern es ist auch sehr wichtig. Und ein wichtiger Punkt, den man eigentlich Ausdauersportler gar nicht oft genug sagen kann, ist, wir denken immer, wir trainieren ja unsere Muskeln. Also wenn wir laufen gehen oder sowas, ne? Oder beim Schwimmen merkt man es vielleicht noch stärker, dann trainieren wir ja die Muskeln. Und das stimmt auch. Aber wir trainieren die Muskeln ja im Wesentlichen aerob. Das heißt, wir trainieren den aeroben Zellstoffwechsel. Bedeutet, es ist die ganze Zeit genug Sauerstoff da, weil wenn der nicht da wäre, dann könnte ich ja nur 2 Minuten laufen und nicht eine halbe Stunde. Ne? Und selbst wenn wir mal sprinten, also wenn man Intervalltraining oder sowas macht, dann kommen wir zwar vorübergehend auch in den anaeroben Stoffwechsel. Das heißt, der Sauerstoffbedarf ist größer als das, was gleichzeitig zur Zelle hintransportiert werden kann. Aber nichtsdestotrotz führt das nicht zum Muskelaufbau, weil die Spannung fehlt. Also damit es zum Muskelaufbau kommt oder mindestens der Muskelabbau verhindert wird, brauchen Muskeln Spannungen. Heißt, der Muskel soll für, der Zeitraum ist jetzt nicht ganz exakt einzugrenzen, aber so zwischen 30 Sekunden und 2 Minuten muss der Muskel kontinuierlich unter Spannung sein und die Spannung muss so hoch sein, dass am Ende dieser Zeitspanne eine merkliche Erschöpfung da ist. Ja, also der Klassiker beim Krafttraining, dass du merkst, oh, jetzt vielleicht, ich schaffe vielleicht noch eine Wiederholung oder zwei und dann ist Feierabend. Ne?
Ja.
Also dieser Punkt muss erreicht werden, weil dann kriegen wir eine muskuläre Anpassung, die nicht Richtung Ausdauer, sondern Richtung Muskelaufbau, Kraftgewinn und sowas geht. Mhm. Und das ist wichtig. Ja. Und wenn man beides macht, bisschen Krafttraining, bisschen Ausdauertraining, dann haben wir ein super trainiertes Herz-Kreislauf-System. Wir haben auch die Muskelzellen, wie alle anderen Zellen des Körpers, auch gut aerob trainiert. Aber wir sind auch in der Lage, anaerobe Leistungen zu bringen, Kraftleistungen zu bringen und haben diese Anpassungserscheinungen Richtung Kraft- und Muskelaufbau. Und das wird mit jedem Tag, den wir älter werden, immer wichtiger, weil man kann das statistisch sehr schön darstellen, wenn man jetzt Tausende von Datensätzen hat und guckt, wie ist die Körperzusammensetzung im Alter von 30, 31, immer so weiter, bis 100. Dann sieht man wirklich eine Kurve, wo die Muskelentwicklung bis so 25, 26 quasi nur nach oben geht, immer mehr wird. Dann kommt ein leichtes Plateau, das bleibt so ungefähr bis 30. Ja? Und im Grunde muss jeder, der schon mal 30 Kerzen auf der Geburtstagstorte hatte, anfangen mit dem Krafttraining. Mhm. Oder er muss sich bewusst sein, dass es danach ein bisschen Muskelschwund gibt.
Ja. Ja.
Und die gute Nachricht ist, den kann man ganz einfach stoppen. Ein bisschen Krafttraining ist nämlich schon ausreichend. Das muss gar nicht viel sein. Das ist nämlich das Schöne.
Ja.
Ja. Und wie gesagt, es ist ein Irrtum zu glauben, naja, aber ich bewege mich ja so viel. Ja. Dann habe ich ja, habe ich meine Muskeln trainiert und dann schrumpfen die nicht. Im Gegenteil. Also diejenigen von uns, die ganz hohe Trainingsumfänge machen, ne? Gibt es ja auch 80 Kilometer die Woche laufen oder sowas.
Total, ja.
Da steigt wiederum die Gefahr von zusätzlichem Muskelschwund. Weil das ist ja ganz logisch. Also in der Sportwissenschaft nennt man das Specific Adaptation to Imposed Demands. Also der Körper passt sich in die Richtung an, wie ich ihn trainiere. Und wenn ich eben Marathon laufe oder noch längere Distanzen mache, dann passt er sich in diese Richtung an. Und dann ist natürlich jedes Gramm Muskelmasse eine Belastung sozusagen aus Sicht der Trainingsadaptation.
Ja.
Also geht die Entwicklung eindeutig Richtung schlank, Richtung. Also Muskelaufbau hat keine hohe Priorität bei diesen Umfängen. Und wir haben es gemessen, also haben so ein paar Studien gemacht, zum Beispiel mit Triathleten, aber auch mit Fußballern. Und in dem Moment, wo die ihre Saisonvorbereitung hatten und sowas, also hohe Umfänge ausdauermäßig trainiert haben, ging die Muskelmasse ein bisschen runter. Also das ist ein Effekt, den man immer wieder beobachten kann. Deswegen sage ich ja immer, es ist aus vielen Gründen die ideale Ergänzung zum Ausdauersport, wenn man auch Krafttraining macht.
Total, ja. Ja, ja, und was für viele positive Benefits es da gibt, hast du ja schon aufgezählt. Gibt eigentlich keine Gründe, ne, kein Krafttraining zu machen. Und vielleicht noch eine Verständnisfrage. Diese ganzen positiven Benefits, sind die, also liegen die dann vor allem einer, also der Muskelmasse zugrunde? Oder ist es wichtig, dass die Muskulatur, also dass es auch qualitativ hochwertige Muskeln sind? Geht es jetzt quasi nur um den Umfang zum Beispiel oder geht es auch um funktionelle Muskulatur an der Stelle?
Ja, beides. Also in dem Moment, wenn ich die Muskeln trainiere, also jetzt bleibe ich mal beim Krafttraining, dann passen die sich ja an. Das heißt, jede dieser Muskelzellen, die trainiert wird, wird ja metabolisch leistungsfähiger und gesünder. Also weil das, was im Ausdauerbereich passiert, ja, dass also die aerobe Energiebereitstellung besser wird, das passiert im anaeroben Bereich. Und das ist ja nicht nur für die Leistung wichtig, sondern auch für die Gesundheit. Das heißt, die Zellgesundheit in jeder trainierten Zelle wird besser. Das ist aber ein Stück weit auch an die Hypertrophie oder zumindest an die Verhinderung der Atrophie gebunden. Also mit anderen Worten, ein etwas dickerer Muskel ist in der Regel auch immer ein besser trainierter und gesünderer, weil die Hypertrophie ja eine dieser Maßnahmen ist, die der Körper ergreift, um leistungsfähiger, um gesünder, um fitter zu werden. Ja. Oder wenn man jetzt sagt, okay, Muskelaufbau ist gar nicht mein Ziel, dann sollte zumindest die Verhinderung von Muskelabbau das Ziel sein. Ja? Also ich erhalte zumindest die Funktionalität, die Gesundheit der Zelle, wenn ich verhindere, dass sie sich abbaut. Mhm. Und jetzt kommt nämlich noch eine Geschichte aus dem Horrorkabinett. In jungen Jahren, das kennt man ja, ne? In jungen Jahren ist es so, eine Trainingspause führt natürlich zu einer Leistungsminderung. Aber wenn man dann wieder anfängt, ist man relativ schnell wieder auf dem alten Niveau. Ich meine, das kennt jeder, der mal eine Verletzung hatte oder mal keine Zeit hatte zum Trainieren. Oder wenn ein Kind bekommen hat und dann wieder anfängt, dann merkt man, oh, die ersten Einheiten sind so, als wäre man völlig außer Form und hätte noch nie Sport gemacht. Mhm. Und dann relativ schnell kommt man wieder in die Nähe des alten Niveaus, wird vielleicht sogar noch besser. Das passiert auch beim Muskeltraining. Also angenommen, du machst Krafttraining und deine Muskulatur entwickelt sich positiv, hast auch ein bisschen Muskelaufbau und dann kommt es zu einer Trainingspause, aus welchen Gründen auch immer. Dann geht natürlich die Muskelmasse wieder zurück, wenn sie nicht stimuliert wird. Und wenn du dann wieder anfängst zu trainieren, passiert etwas Wunderbares, nämlich der sogenannte Muscle Memory Effekt. Ja? Das Muskeleiweiß ist zwar zurückgegangen in den Muskel, der jetzt nicht mehr so dick ist wie vorher, weil er nicht trainiert wurde. Aber ich sag mal so, die ganze Infrastruktur für den Muskelaufbau, die ist noch erhalten geblieben, auch in deiner Trainingspause. Jetzt hast du, keine Ahnung, 12 Wochen nichts gemacht oder nur Ausdauertraining gemacht oder was auch immer und hast ein bisschen Muskelschwund gehabt oder Muskelrückgang, nennen wir es lieber mal. Und das kommt dann relativ schnell wieder. Der Klassiker ist ja, jemand bricht sich ein Bein, hat einen Gips,
ja,
komplette Immobilisierung, dann kann man ja zusehen, wie schnell sich der Muskel abbaut. Aber innerhalb von Wochen oder ein paar Monaten hat man wieder die alte Muskelmasse. Das ist der Muscle Memory Effekt. Und der funktioniert super gut bei jungen Leuten. Und jetzt kommt das, wo ich sagte, das ist ein bisschen was aus dem Gruselkabinett. Bei älteren Menschen, ich kann nicht genau sagen, wo das anfängt, wo die Altersgrenze ist, passiert das nicht mehr so. Also nehmen wir mal, wo wir es ganz sicher wissen, 70, 80-Jährige, wenn die aufhören zu trainieren, wenn die eine Immobilisierung haben, bettlägerig sind oder sowas, eine schwere Krankheit machen und die Muskelmasse bildet sich zurück, dann kann man nicht damit rechnen, dass die komplett zurückkommt. Anderes Beispiel, wenn jemand sportlich aktiv ist, seine Muskeln trainiert und dann irgendwann aufhört, sagen wir mit 30 oder so hörst du auf und machst dann nichts mehr bis ins hohe Alter. Dann kommt es nicht nur zu einer Verkleinerung der Muskulatur, so wie beim jungen Menschen, der vorübergehend nicht trainiert, sondern irgendwann merkt der Körper, bestimmte Muskelfasern brauche ich ja überhaupt nicht mehr. Die sind ja seit Jahren nicht mehr innerviert worden. Und dann sterben die ab. Und jetzt kommt das Gruselige. Es stirbt nicht nur die Muskelfaser ab, sondern auch die Nervenzelle und die Nervenbahn, die diese Fasern aktivieren. Oh. Die werden ja auch nicht gebraucht. Das heißt, die gehen mit zugrunde. Und da ist schon klar, nachdem wir, was wir eben über die positiven Effekte gesprochen haben, fürs Gehirn und so weiter, ne, und für unsere Mobilität, dass wir das nicht wollen. Also wir wollen ja kein Absterben von Muskelfasern und von anderen Strukturen.
Ja.
Und wieso ist da Krafttraining so extrem wirksam? Ganz einfach, weil diese Fasern, die als erste absterben, das sind die sogenannten Typ-2-Fasern. Also die ich nur brauche, wenn ich sprinte oder wenn ich mich sehr stark, also wenn ich bis in die muskuläre Ermüdung reintrainiere. Ah. Denn es ist so, zunächst mal nimmt unser Körper ja bei leichten Belastungen die Typ-1-Fasern. Wenn ich jetzt joggen gehe oder ich gehe ins Fitnessstudio, hebe ein ganz leichtes Gewicht und bevor der Muskel erschöpft ist, lege ich das Gewicht wieder ab. Dann reichen dazu die Typ-1-Fasern, weil die sind ausdauernd und arbeiten gut aerob und so weiter. Wenn ich aber ein Gewicht nehme, was etwas schwerer ist, und mache so viele Wiederholungen, dass ich nach 15 oder 12 oder 18 oder irgendwo in diesem Korridor merke, jetzt ist der Muskel ermüdet, jetzt geht nichts mehr und legt dann das Gewicht ab. Dann habe ich auch die Typ-2-Fasern gebraucht, weil die Typ-1-Fasern irgendwann, ich brauche immer mehr Fasern, weil die ermüden ja. Mit jeder Wiederholung ist ja mehr Leistung, die ich erbringe und dann kommt es zur Erschöpfung und irgendwann brauche ich die Typ-2-Fasern. Und wie gesagt, ich kann die nur auf zwei Arten stimulieren, nämlich durch Sprints, weil die auch schnell zuckende Muskelfasern heißen, oder durch ein Training bis zur muskulären Erschöpfung. Und das ist ein Krafttraining.
Ja.
Und übrigens ist es so, dass selbst wenn wir das machen, müssen wir trotzdem davon ausgehen, dass wir nicht alle Typ-2-Fasern erhalten können, bis wir 90 sind. Mhm. Also ein paar davon werden uns verlassen.
Okay.
Das sieht man übrigens auch daran, wenn du guckst, zum Sprinten haben wir gesagt, brauchst du hauptsächlich die Typ-2-Fasern. Der Weltrekord im Sprint bei den Männern 100 Meter liegt bei 9, noch was Sekunden. Ne? Bei den über 80-Jährigen liegt er schon doppelt so hoch und bei den über 100-Jährigen noch mal doppelt so hoch.
Okay.
Also wir werden, also das, was du mit 25 Jahren sprintest, sprintest du mit 85, 95 nicht mehr. Aber wenn du das beste Trainingsprogramm der Welt machst.
Ja.
Umso wichtiger ist es, dass wir so viele, wie wir können, von diesen Muskelfasern erhalten. Und die wir erhalten, die können wir dicker und leistungsfähiger machen. Das ist ja das Charmante. Ja? Das heißt, für uns, wenn du jetzt nicht an Olympia teilnimmst und nicht mit 100 noch einen Weltrekord aufstellen willst, wenn du sagst, ich will einfach nur gesund bleiben, das lässt sich relativ einfach bewerkstelligen mit 1 bis 2 Trainingseinheiten im Kraftraum pro Woche.
Ja. Ja, ich meine, das sind schon mal gute News, ja. Ich würde sagen, dann steigen wir da doch auch gerne mal rein. So, wie schaffen wir das, dass wir mit wenigen Einheiten diese Muskelkraft erhalten, vielleicht sogar auch steigern? Das müssen ja dann auch, also da sollten die Einheiten dann auch gut gewählt sein, kann ich mir gut vorstellen. Deshalb, ja, lass uns da gerne mal ein bisschen in die Praxis gehen. Wenn man jetzt wirklich so diese schönen Benefits erzielen möchte, die du schon aufgezählt hast, du hast jetzt gesagt, 2 pro Woche würde reichen. Also wie müsste dann da so eine Trainingseinheit aussehen, beziehungsweise mit welcher Intensität müssten wir trainieren? Ja.
Okay, also das wird wahrscheinlich viele überraschen, dass es heißt, 1 bis 2 die Woche bringt schon wahnsinnig viel und mehr als 2 die Woche muss es für diesen Zweck gar nicht sein. Wir überschätzen häufig Trainingsumfänge, weil wir ja als Sportler oft leistungsorientiert denken. Und das Volumen, den Trainingsumfang zu steigern, ist ja eine super Möglichkeit, um progressiv zu trainieren. Jetzt ist es aber so, wenn wir über das gesundheitsorientierte Krafttraining reden, dann ist das ja anders als das Krafttraining, was vielleicht ein Hawaii-Triathlet macht oder was ein Bodybuilder macht oder so. Da brauchen wir natürlich ein sehr spezifisches Training. Also was weiß ich, der Triathlet sagt, okay, die und die Muskeln werden bei mir überproportional häufig belastet. Ich brauche einen Ausgleich. Ich muss diese und jene Muskeln trainieren. Oder der Bodybuilder sagt, ich muss, damit die, das ist ja wie ein Modellieren am Körper, ne? Damit, da habe ich ausreichende Muskulatur, da will ich nur noch ein bisschen Zuwachs an anderer Stelle mehr. Das heißt, da muss man unheimlich viel planen und Trainingssplitten und so weiter. Wenn es aber nur um die gesundheitlichen Vorteile geht, also nur darum geht, erstens, ich will Muskelabbau verhindern, ich will stärker werden und ich will ein bisschen Muskelaufbau haben. Das lässt sich relativ leicht bewerkstelligen. Das ist überhaupt nicht so kompliziert. Denn, erste Sache, Krafttraining ist ja intensiv. Wenn die Bewegung so schwer ist, dass ich nach 90 Sekunden oder nach, sagen wir mal, 12 Wiederholungen in die Muskelerschöpfung reinkomme, das ist schon sehr intensiv. Das heißt, ein Krafttraining setzt einen starken Stimulus. Und hinterher, wenn wir uns regenerieren, passt sich der Körper an und macht die Muskelfaser dicker, stärker, gesünder. Deswegen ist es beim Krafttraining überhaupt kein Problem, wenn wir nicht täglich trainieren, Im Gegenteil, tägliches Training wäre sogar kontraproduktiv, weil die Regeneration ja leiden würde. Ja? Also, was manche Leute verwechseln ist, wenn es heißt, ja, man soll sich täglich bewegen, dann sagen, okay, dann gehe ich täglich in die Muckibude. Das ist nicht unbedingt der logische Schluss. Ja? Es sei denn, man hat ein Trainingsprogramm, wo man jeden Tag ganz andere Muskeln trainiert, dann geht das vielleicht. Aber das ist auch schwierig aufgrund des Muskelsynergismus. Ne? Also, wenn du gestern die Brustmuskulatur trainiert hast, heute trainierst du Schultern und morgen Trizeps, dann hast du im Grunde bestimmte Muskeln jeden Tag trainiert. Ja? Und jetzt nutzen wir das einfach zum Vorteil, den Muskelsynergismus, dass also viele unserer Muskeln zusammenarbeiten. Das nutzen wir aus, indem wir einfach Übungen auswählen, die sogenannten elementaren Mehrgelenksübungen. Also Sachen wie drücken, ziehen und Beinpressen oder sowas. Jetzt nur mal als drei Beispiele. Ja? Also wenn du irgendeine Brustpresse oder Bankdrückbewegung machst, dann hast du ja alle Muskeln, die an diesem Drücken beteiligt sind. Schultermuskeln, Armmuskeln, Brustmuskulatur, Zwischenrippenmuskulatur und, und. Dann hast du noch eine Ruder- oder eine sonstige Zugbewegung für Rücken, Armbeuger, hintere Schultermuskulatur und. Und dann hast du noch zwei, drei Beinübungen, die Beinbeugen, Beinstrecken, Beinpressen haben. Dann hast du im Prinzip schon mit diesen fünf Übungen, also da gibt es ja praktisch keinen Muskel, der dabei nicht beteiligt ist.
Ja. Ja.
Und wenn du das Ganze jetzt noch intensiv machst, ja, also dieses Benefit, dass man nur ein bis zweimal die Woche oder sagen wir mal zweimal wäre schon ideal, pro Woche trainiert, den erarbeitet man sich dadurch, dass man intensiv trainiert. Also mit anderen Worten, du machst da deine Übung und merkst, na, so zwei, drei schaffe ich noch. Dann hörst du aber nicht auf, sondern du machst halt diese zwei, drei Wiederholungen noch. Und wenn du merkst, oh, mit drei war nichts, es waren nur zwei, dann hast du alles richtig gemacht. Dann hast du den Körper nämlich bis an seine aktuelle Leistungsfähigkeit gefordert, was für den Körper das Signal darstellt, okay, ich muss mich anpassen. Der Elliot hat schon wieder hier so viel Wiederholung gemacht, dass ich jetzt richtig schlapp bin hinterher. Oder dass der Muskel einfach erschöpft ist. Ne?
Ja.
So. Und das ist genau das Ding, was wir brauchen. Und das ist super gut erforscht. Wir wissen, dass bereits eine intensive Trainingseinheit, also wenn ich das so mache, ne, ich trainiere alle großen Muskeln des Körpers durch diese Übungen, wo viele Muskeln beteiligt sind, und ich trainiere bis zur lokalen Muskelerschöpfung. Ja, also bis ich das Gewicht eben nicht nochmal drücken kann oder nochmal ziehen kann. Dann führt schon eine Trainingseinheit pro Woche zu leichten Muskelgewinnen, zu einem ganz leichten Muskelaufbau. Ja, der ist kaum wahrnehmbar, so wenig ist das, aber zu deutlichen Kraftsteigerungen.
Krass.
Wenn wir aber die Trainingshäufigkeit auf zweimal pro Woche erhöhen, dann hast du auch deutliche hypertrophe Effekte. Also dann ist der Muskelaufbau deutlich besser als mit nur einer Trainingseinheit.
Okay.
Die Unterschiede zwischen zweimal und dreimal Training pro Woche sind dann sehr gering. Und alles, was über dreimal pro Woche Ganzkörpertraining hinausgeht, hat praktisch keine, aus gesundheitlicher Sicht und sowas, keine zusätzlichen Benefits mehr.
Okay. Ja. Ja.
Also anders ist es, wenn jemand spezifisch sich verbessern will im Sprint oder sonst was, der trainiert dann vielleicht anders. Aber jetzt, wir reden ja über Muskelabbau verhindern, Kraft steigern, was für die Gesundheit tun. Da bist du mit zwei Trainingseinheiten pro Woche an nicht aneinander aufeinander folgenden Tagen, also was weiß ich, Montag und Mittwoch oder Dienstag, Freitag, irgendwie so, damit die Regenerationszeit gewährleistet ist, bist du super bedient und mehr musst du gar nicht machen.
Ja.
Das Schöne ist ja, wenn du sowieso schon Ausdauersportler bist, ja, dann hast du ja ohnehin schon viele Benefits und brauchst nur noch diese kleine Ergänzung, dass du eben auch die Anaerobe, die Muskelgesundheit aufrechterhältst. Alles andere machst du ja schon.
Stimmt.
Ja, ja. Wenn jetzt jemand komplett sitzende Lebensweise hat, also komplett inaktiv ist und geht dann zweimal die Woche zum Krafttraining, ist das natürlich auch super, super gut, aber natürlich nicht ganz so gut, als wenn er zusätzlich noch mal laufen gehen würde oder schwimmen oder Radfahren oder sowas. Ne?
Okay, ja. Ja, das ergibt total Sinn. Und das ist auch total also erstmal die positive Message, dass man mit ein bis zweimal, ich meine, zweimal ist nicht viel. Das kriegt man in 7 Tagen hoffentlich unter. Und dann geht man vielleicht einmal weniger laufen, wenn man sonst 5-mal laufen gegangen wäre oder so. Ne, dass man damit so viel erreichen kann, ist erstmal ja voll das super Fazit, würde ich sagen.
Da will ich gerne mal reingrätschen, weil es muss gar nicht so sein, dass man einmal weniger laufen geht. Kann man natürlich machen, ja, weil auch das Krafttraining natürlich eine super Form der Aktivität ist. Also wer sagt, ja, eigentlich, das könnte ich machen. Ich mache eine Ausdauereinheit weniger und dafür mache ich mein Krafttraining. Das passt. Aber man kann es ja auch super gut ergänzen. Ja? Also normalerweise wird da ja abgeraten zu sagen, ja, mach nicht Krafttraining und Ausdauertraining gleichzeitig, weil du hast ja dann diesen Interferenzeffekt, dass die sich so gegenseitig so ein bisschen in der Anpassung stören. Das gilt aber nur ab einem bestimmten Trainingsumfang. Und wenn du das Krafttraining so machst, wie wir es gerade beschrieben haben, ne, kurze, intensive Einheiten, dann bist du ja nach 30, 45 Minuten durch. Ja? Und dann hast du natürlich, wenn du eh schon im Fitnessstudio bist, noch die Möglichkeit, gehst noch mal eine halbe Stunde aufs Laufband oder auf den Stepper oder sowas. Ne? Oder joggst nach Hause vom Fitnessstudio aus oder sowas. Ne? Also das lässt sich super gut verbinden. Und wenn man den Eindruck hat, dass es sich gegenseitig beißt, dann kann man natürlich es auch so machen, also wenn du dann, dass du beispielsweise in der Fitnessstudio nur deinen Oberkörper trainierst und dann gehst du anschließend laufen, dann hast du keine Interferenzeffekte, weil die können ja, wenn sie überhaupt stattfinden, nur in derselben Zelle stattfinden. Ja? Also ich sag mal so, deiner Brustmuskulatur ist es ja egal, wenn die Beine jetzt laufen gehen. Ja?
Stimmt.
Was jetzt so die intrazellulären Anpassungsvorgänge angeht. Ne? Also das lässt sich super gut kombinieren. Was man auch machen kann, man joggt ins Fitnessstudio und macht dann Beintraining dort. Dann ist man schon aufgewärmt und sowas. Ne? Also es lässt sich alles super gut verbinden. Und das eine muss nicht auf Kosten des anderen gehen und auch nicht, was das Zeitbudget angeht, muss es nicht jetzt eine dramatische Zusatzbelastung sein, wenn man es verbindet. Ne?
Voll. Ich meine, du hast ja gerade gesagt, so mit 30 Minuten zum Teil, wenn die intensiv genutzt werden, erreicht man schon total viel. Und ich meine, vielleicht hatten jetzt viele auch schon so eine Stunde, eineinhalb Stunden Ganzkörper-Workout im Kopf. Klar, das frisst ein bisschen Zeit, aber wenn man jetzt schon mit 30 bis 45 Minuten, wenn man sie ordentlich macht, viel erreichen kann, das ist ja dann auch nicht so viel Zeit, was vom Budget, vom Zeitbudget abgeht. Noch eine Zwischenfrage an der Stelle. Ist es, was so diesen Langlebigkeits- oder Longevity-Aspekt angeht, sind da bestimmte Körperpartien wichtiger als andere? Also ist an irgendwelchen Stellen die Muskulatur dann besonders wertvoll? Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele Läufer in sich denken, ja, wenn ich den Oberkörper aussparen kann, dann mache ich natürlich lieber Beintraining. Aber vielleicht ist das ja, vielleicht gibt es da ja einen Denkfehler in der Gleichung.
Also wenn man sich an die Faustregel hält, dass man so die großen Muskeln trainiert, wie wir es eben besprochen haben, dann trainiert man ja die kleinen mit.
Stimmt.
Also es gibt ja keine Möglichkeit, den Rücken zu trainieren, ohne die Arme irgendwie zu beteiligen.
Stimmt, ja.
Dann kriegt man eben immer, zwei zum Preis von einem oder noch viel mehr. Ne? Also das ist schon mal positiv. Und dann, also das würde ich sagen, die Faustregel muss einfach sein, den ganzen Körper zu beanspruchen.
Okay.
Und dann kriegt man nämlich diese positiven Effekte in allen Zellen. Ja. Und ja, ich überlege gerade, ob es noch, weil du sagst, ob es bestimmt, also was für Läufer vielleicht auch noch oder generell für Ausdauersportler interessant ist, ist, wenn man jetzt sich anschaut, wo dieser alterungsbedingte Muskelschwund einsetzt, wenn man kein Krafttraining macht, dann geht's los in der Peripherie, also die Extremitäten. Ja. Die Beinmuskulatur und die Armmuskulatur baut sich etwas früher ab als die Rumpfmuskulatur.
Spannend.
Ja, und das willst du natürlich als Läufer auch nicht, dass du irgendwann keine Beinmuskeln mehr hast, ne? Weil dann erhöht sich die Verletzungswahrscheinlichkeit und deine Leistung wird schlechter und so. Also nicht sagen, ja, ich laufe ja so viel, dann brauche ich auch kein Krafttraining für die Beine. Es tut gut, es tut den Beinen gut, den Beinmuskeln gut, wenn sie auch mal anaerob und auch mal über hohe Spannungen bewegt werden.
Ja, okay, gut. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Push-Bewegungen, Pull-Bewegungen sind beide wichtig, am besten den gesamten Körper beanspruchen. Das kann man sich ja auch erstmal ganz gut mitnehmen, wenn man da sein Training aufbauen möchte. Ich weiß, dass du ja auch ein großer Freund von HIIT oder HIIT-Training bist. Inwieweit kann man das vielleicht auch da integrieren in so ein kurzes beziehungsweise recht kurzes Workout von 30 bis 45 Minuten?
Ja, also ich bin ja nicht nur ein Fan vom HIIT, sondern quasi von allen Trainingsformen, ne? Ausdauertraining, Krafttraining. Und wer jetzt Zeit und Lust hat, der kann natürlich auch beim Krafttraining ein sogenanntes Volumentraining machen. Ne? Also wo du montags trainierst Rücken und Bizeps, dann dienstags Beine, mittwochs dann Brust und Trizeps und dann fängst du wieder von vorne an. Da kannst du praktisch jeden Tag trainieren, wenn du Spaß dran hast und wenn das deine Priorität ist. Das funktioniert auch sehr gut. Ne? So ist Arnold Schwarzenegger, ja. Ich weiß nicht, wie oft Mr. Olympia geworden und fünfmal Mr. Universum und sowas. Kann man alles machen. Aber hier ist ja die Frage, wir machen es aus gesundheitlicher Sicht. Und mal ehrlich gesagt, natürlich macht Training auch Spaß. Aber es gibt natürlich auch Tage, wo du sagst, okay, heute lockt mich das Sofa oder ich würde lieber laufen gehen oder ich, ja, oder anders gesagt, die Trainingseinheit, die nur 30 Minuten dauert, hast du schneller erledigt. Also wenn du weißt, okay, ich muss jetzt hier 20 Sätze für die Brustmuskeln machen und bin wieder fast 2 Stunden im Studio oder sowas, ne? Und da ist das HIIT natürlich perfekt. Das HIIT ist aber jetzt gerade, was so diese präventiven Aspekte angeht, auch noch aus anderen Gründen besonders empfehlenswert. Nämlich beim Hochintensitätstraining mache ich ja nach dem Aufwärmen von jeder Übung nur einen Satz. Ja. Den mache ich aber, bis ich keine weitere Wiederholung mehr schaffe. So, ne? Also angenommen, du bist da in der Beinpresse, hast schon 11 Wiederholungen gemacht, obwohl dein Rekord bisher 10 waren und denkst, okay, aber ich schaffe ja noch eine, dann machst du noch eine, ja, und machst noch eine, bis du merkst, okay, das war's jetzt. Warum ist das so besonders vorteilhaft? 2 Gründe. Erstens, dadurch, dass ich bis zur muskulären Erschöpfung trainiere, weiß ich ja, ich habe definitiv einen Trainingsreiz gesetzt. Warum? Naja, weil hätte ich nach ein paar Wiederholungen schon aufgehört, dann hätte mein Körper das ja komplett mit den Typ-1-Fasern machen können. Und gerade die wichtigen Typ-2-Fasern, ja, die als erste immer draufgehen, wenn wir sie nicht benutzen, die brauche ich ja bei diesem HIIT. Ja. Während bei dem Volumentraining, wo ich erst einen lockeren Satz mache, mache ich eine Pause, bis der Muskel sich wieder ein bisschen erholt hat, dann mache ich noch einen Satz und so weiter, da besteht unter Umständen die Gefahr, dass ich gar nicht in diese Erschöpfung so stark reinkomme, dass die Typ-2-Fasern aktiviert werden. So, also Vorteil Nummer 1, ich mache so viel Wiederholungen, wie ich kann, auch beim Liegestütz. Ne? Wenn ich merke, ich schaffe 20 Liegestütze, höre ich nicht nach 18 auf.
Ja.
Na? Dann mache ich die 20 und beim 21. hänge ich dann mit der Nase vom Boden und denke, ah Mist, ja. Ich dachte, die ging noch. So, ja. Dann habe ich einen Reiz gesetzt, habe die Typ-2-Fasern trainiert und der Vorteil ist, ich weiß, ich habe einen Reiz gesetzt, ich muss die Übung nicht nochmal und nochmal machen, sondern ich gehe zur nächsten Übung und mache mit den anderen Muskeln genau das Gleiche. Und dann gehe ich nach einer halben Stunde, 40 Minuten, je nachdem, gehe ich aus dem Training raus, bin erfrischt. Das heißt, die Muskeln sind alle so ein bisschen erschöpft überall, aber insgesamt merke ich, boah, ich bin gar nicht so platt, als wäre ich jetzt 2 Stunden gelaufen oder sowas. Ne?
Ja, das stimmt.
Weil es ist ja immer eine lokale, ne? Erst die einen Muskeln, dann die anderen und so weiter. Das heißt, der ganze Körper ist schön durchtrainiert und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man jetzt völlig kaputt wäre.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil dann am HIIT, weil man es halt auch in kürzerer Zeit oft dann schafft, ne? Wenn man einfach bis zur Ermüdung trainiert. Das habe ich mir auf jeden Fall mitgenommen, ganz wichtig, bis zur Ermüdung trainieren, damit wir die Muskelfasertyp 2 erreichen, genau. Gibt es da vielleicht auch nochmal, habe ich mich gerade gefragt, Unterschiede im Training von Männern und Frauen? Also vielleicht fällt dir da irgendwie eine Muskelpartie oder irgendwie eine Art von Training auch ein, die vielleicht für Frauen noch relevanter ist. Und zum Beispiel, wir haben ja auch drüber gesprochen, Osteoporose ist ein großes Problem. Das betrifft Frauen ja tendenziell häufiger als Männer. Habe ich mich gerade nur gefragt, ob man da vielleicht auch nochmal extra Hinweise geben könnte?
Ja, also der im Grunde ist der wichtigste Hinweis, dass Frauen überhaupt Krafttraining machen sollten. Ganz wichtig, ne? Weil Männer machen es vielleicht prozentual, glaube ich, doch etwas häufiger. Ich habe die ganz aktuelle Statistik noch nicht, aber es war jahrelang so, dass Männer mehr Krafttraining gemacht haben als Frauen, durchschnittlich. Und gerade Frauen natürlich auch davon wahnsinnig profitieren, weil sie ein höheres Osteoporoserisiko haben. Und weil sie ja von Natur aus etwas weniger Muskelmasse haben als Männer. Insofern ist für Frauen besonders wichtig. Aber was jetzt so die Trainingsausführungen angeht, gibt es praktisch keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil wir reden ja von Skelettmuskeln.
Stimmt.
Und die anderen, ich sag mal, die Muskeln, die uns unterschiedlich machen, Männer und Frauen, die trainieren wir ja sowieso nicht. Sondern die Skelettmuskeln sind, also der Bizeps oder der Quadrizeps oder die Wadenmuskulatur von der Frau ist im Prinzip biomechanisch und alles so weiter. Genau die gleiche wie bei einem Mann. Mhm. Unterschiede sind natürlich oftmals Hebelwirkungen. Ne? Die Männer haben vielleicht längere Arme, längere Beine und so. Daraus ergeben sich andere Kraftkurven und sowas. Aber das Prinzip ist immer das gleiche.
Okay.
Ja. Also spricht jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn ein Pärchen zusammen den gleichen Trainingsplan macht. Ne? Das macht sogar Spaß. Also das ist so.
Stimmt, süße Idee. Ja. Okay, hast du auch noch irgendwelche Übungen, die du besonders hervorheben möchtest? Ich meine, du hast jetzt schon gut erklärt, dass man eben auf Ganzkörperübungen setzen sollte, dass man sowohl Push- als auch Pull-Bewegungen machen sollte. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem nochmal so Übungen, die du besonders gut findest. Vielleicht auch gerade für Leute, die jetzt noch nicht so den perfekten Plan selber aufgestellt haben, die sie vielleicht so als Anhaltspunkt nutzen können, dass sie wissen, das sollte auf jeden Fall rein.
Ja, also eine wichtige Sache hast du ja angesprochen, nämlich die großen Muskeln trainieren. Ne? Push, Pull, Beine. So, dann was für den unteren Rücken? Weil wenn wir jetzt beispielsweise Klimmzüge rudern und solche Sachen machen, trainieren wir meistens ja nur den Latissimus, den Trapezius, also die oberen Rückenmuskeln. Stimmt. Die unteren werden mit angespannt. Aber wenn man jetzt so eine Übung, so eine Lumbalextension, also so eine Aufrichtung, so eine Rückenübung machen kann, dann ist das sehr gut. Das geht natürlich super gut im Fitnessstudio, wo ich entsprechende Geräte habe, weil durch Alltagsbewegungen die untere Rückenmuskulatur zu trainieren, ist relativ schwer. Mhm. Ja, man kann Planks machen, aber die sind dann eben auf Kraftausdauer oder die sind dann eben, und wenn ich dann einigermaßen leistungsfähig bin, dann bin ich 5 Minuten im Plank und dann tun mir die Ellenbogen weh und so weiter. Ne? Da ist es schon ganz gut, wenn man spezifische Geräte hat. Und natürlich Bauchmuskeln auch sind empfehlenswert zu trainieren, weil die ja im Alltag entweder abgeschwächt und verkürzt sind, je nachdem, wenn wir viel sitzen und so. Also das ist so ein bisschen das, was man neudeutsch als Core bezeichnet, unteren Rücken und Bauchmuskeln. Das ist nie ein Fehler. Das sind 2 Übungen, ja, die hat man schnell gemacht und die haben eine große Wirkung.
Mhm. Ja.
Ein weiterer Tipp, den ich noch hätte, ist, diese, 5, 6, 7 großen Übungen, Push-Pull, bisschen was für die Beine, Rücken, unterer Rücken- und Bauchmuskulatur, plus 1 oder 2 spezifische Übungen. Also wenn du zum Beispiel weißt, ich neige zu Schulter-Impingement, dann machst du eben Übungen, wo du deine Rotatoren nochmal trainierst. Oder wenn du sagst, ich habe, keine Ahnung, ich bin so viel am Tippen und mit der Maus am Arbeiten, dass du vielleicht irgendeine spezielle Armübung noch dazu nimmst. Ja. Ne? Also ich würde sagen, die Basics, die sind für alle gleich. Und dann hast du ja noch, also man sollte, ein Faustregel ist, man sollte jetzt nicht mehr als 10 Übungen oder sowas im Training machen, dann wird es zu lang und dann wird es hinten raus auch ineffektiv. Mhm. Aber wenn man jetzt so die 5, 6, 7, maximal 8 Basic-Übungen hat, ja, und macht dann noch 1, 2 spezifische und die sind halt für jeden anders, dann hat man ein super Trainingsprogramm, was einerseits super grundlagenorientiert ist, aber gleichzeitig auch individuell genug, dass es die eigenen Bedürfnisse des Körpers gut abbildet.
Mhm, ja. Und inwieweit ist es vielleicht auch wichtig, dass man sich trotzdem im Laufe der Jahre da dann steigert? Weil trotzdem gibt es ja einen Muskelschwund. Wenn wir uns dann einmal angepasst haben, heißt es ja nicht, dass wir uns endlos weiter anpassen, wenn wir dieselben Übungen machen. Ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht auch noch ein Faktor, den man im Kopf haben sollte, dass man dann trotzdem auch zum Beispiel die Gewichte dann höher schraubt oder irgendeine Anpassung halt hervorruft.
Genau. Ne? Aber das kommt ja quasi von allein, weil wenn die Vorgabe ist, du machst so viele Wiederholungen, wie du mit dem Gewicht schaffst.
Stimmt.
Dann kommt es ja irgendwann durch die Anpassung dazu, dass du mit dem Gewicht, wo du früher nur 9 Wiederholungen gemacht hast, mittlerweile bei 15 bist und dann denkst, okay, dann kann ich auch ein bisschen noch drauflegen.
Ja.
Und die Faustregel gerade für Ausdauersportler ist im Krafttraining lieber die Intensität erhöhen, ne? Also eine Wiederholung mehr machen und irgendwann dann ein bisschen mehr Gewicht auflegen, als den Umfang zu erhöhen. Mhm. Ja, zu sagen, okay, dann trainiere ich halt 12 Übungen, 15 Übungen oder ich gehe jetzt 4-mal die Woche zum Krafttraining und so weiter. Wenn du immer wieder den Umfang erhöhst, dann ist das prinzipiell auch möglich. Aber irgendwann fängt es dann an, sich mit deinem Ausdauertraining zu beißen.
Ja.
Allein vom Zeitaufwand her, vom Regenerationsvermögen. Ne?
Ja.
Und das heißt, wenn du sagst, ich gehe 2-mal pro Woche trainieren und versuche mich halt innerhalb des Trainings zu steigern.
Ja. Ja, finde ich auch ganz wichtigen Hinweis, weil wir wollen ja einen anderen Reiz setzen als ein Ausdauertraining.
Das ist die perfekte Ergänzung.
Ja, genau. Ja, cool. Ich meine, das kann man sich, finde ich, sehr anschaulich mitnehmen. Lass uns vielleicht auch noch mal ein bisschen über andere Bausteine des Muskelerhalts sprechen. Mhm. Die Ernährung spielt ja immer damit rein. Ne? Man kann ja irgendwie das eine nicht so ganz erreichen, ohne nicht auch ein bisschen auf die Ernährung zu gucken. Wir haben ja auch schon mal sehr lange und ausgiebig über Kreatin gesprochen. Mhm. Vielleicht wollen wir aber auch noch mal kurz uns Proteine angucken. Einfach was diesen, ja, den Longevity-Effekt, den Muskelerhalt, die gesundheitlichen Vorteile des Krafttrainings angeht. Müssen wir bei der Proteinaufnahme vielleicht im Alter oder wenn wir einen gesundheitsförderlichen Effekt erzielen wollen, was beachten? Gibt es da irgendwie so ein paar Hinweise, die wir uns mitnehmen können?
Ja. Ein konkreter Hinweis ist, was sich relativ vor kurzem ergeben hat in der Forschung. Wir haben ja immer gesagt, es macht jetzt für den Muskelaufbau oder Muskelerhalt, Muskelversorgung keinen Sinn, riesige Mengen Protein auf einen Schlag zu essen. Ne? Und weil man kann das sehr gut messen. Man hat die Muskelproteinsynthese bestimmt nach, also postprandial, also nach einer Mahlzeit, hat geguckt, wie viel Protein hat der Mensch gegessen und was passiert in der Muskulatur. Und da hat man festgestellt, dass so bei 20, 25 Gramm ein Plateau ist. Ja? Das heißt, Eiweiß, was darüber hinausgeht pro Mahlzeit, kann für viele andere Sachen noch verwendet werden, wie Blutkörperchen, Haare und so weiter, was man alles braucht. Aber für den Muskelaufbau eher nicht. Mhm. So. Und deswegen galt immer die entsprechende Faustregel. Das ist auch nach wie vor richtig, nur jetzt kam Folgendes hinzu. Die meisten Probanden bei diesen Untersuchungen sind ja oftmals Studenten oder generell junge Leute. Ne? Mhm. Ja, oftmals Studenten, weil die müssen teilweise an der Studien teilnehmen. Ne? Man braucht auch einen Schein, dann sagen wir, okay. Aber jetzt hat man eine Studie gemacht, hat man zwei Gruppen verglichen. Die einen waren, das waren also nur bei Männern, aber bei Frauen ist es wahrscheinlich genauso. Aber man hat Männer untersucht, die im Schnitt 22 Jahre alt waren. Und da kam genau das. Natürlich, du brauchst je mehr Eiweiß, umso mehr Muskelmasse du hast, klar. Aber auch da war es jetzt berechnet auf Kilogramm Körpergewicht so, dass bei ungefähr so 20, etwas über 20 Gramm Protein pro Mahlzeit war schon der Cut von dem, was noch sinnvoll für Muskelaufbau verwendet werden kann. Bei den alten Männern, Durchschnittsalter 71, war fast die doppelte Menge pro Mahlzeit erforderlich, den gleichen Effekt in den Muskelzellen zu bewirken.
Das ist ein großer Unterschied.
Ja, und die wahrscheinliche Ursache ist, dass eben die Verdauung so ein bisschen nachlässt im Laufe des Lebens. Also das ist nicht mehr so effektiv aus der Nahrung rausgezogen werden kann. Ja? Und deswegen zwei Faustregeln. Man braucht keine Unmengen an Protein. Das heißt, man braucht ja nur so 1 bis maximal 1,5, 1,6, 1,7 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das auch nur an Trainingstagen. Also wenn du jetzt nicht trainierst, dann reicht dir in der Regel auch ein bisschen mehr als 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn du 80 wiegst, 80 Gramm. Und an Trainingstagen das anderthalbfache. So, und dann sollte man darauf achten, dass, wenn man nicht mehr so ganz jung ist, dass mindestens die Mahlzeit, die man nach dem Krafttraining einnimmt, oder auch nach dem Laufen, da schadet es ja auch nichts, dass die besonders eiweißhaltig ist. Also die darf dann ruhig mal 40 Gramm Eiweiß haben. Ja, das ist jetzt für Fleischesser gar kein Problem, auf 40 Gramm Eiweiß zu kommen. Wer sich vegetarisch ernährt, da gibt es dieses Wundermittel Magerquark.
Stimmt.
Da hat ein Päckchen schon 60 Gramm Eiweiß. Ja. Und ja, also es ist kein Problem, wenn man ein bisschen drauf guckt und ein bisschen plant, dann kann man das ohne weiteres hinbekommen. Ja, aber also, das ist, wie gesagt, im Alter nochmal besonders wichtig.
Ja, also wichtig ist, dass es auf jeden Fall nahe an der Trainingseinheit dran ist. Ne?
Das ist vorteilhaft, ja. Der Körper ist echt ein Wunderwerk und kann auch das hinterher, also dieses anabole Fenster, wie man immer so schön sagt, ist riesengroß.
Ja.
Ja, also du kannst auch 3-4 Stunden nach dem Training noch eine Mahlzeit nehmen und das wird super gut für diesen Zweck, nämlich Muskelaufbau verwendet. Das passt.
Ja, das finde ich ja super spannend, dass im Alter sich da tatsächlich die Menge ändert, die man an Protein eigentlich braucht. Ne? Das haben, glaube ich, auch die wenigsten auf dem Schirm, weil ich glaube, man lernt immer so eine Sache und man checkt jetzt nicht alle 10 Jahre, ob das noch auf einen zutrifft. Ne? Ja. Und es ist auch cool, dass da die Forschung dann auch mal überhaupt sich auch ältere Leute anguckt. Ne? Wie du sagst, die meisten Studien TeilnehmerInnen sind meistens jung. Ne? Also es wird ja ganz selten auch da wirklich dann mal konkret auf ältere Personen geguckt. Ist Kreatin auch, weil ich erinnere mich daran, dass wir ein bisschen über Longevity-Kontext mit Kreatin gesprochen hatten. Gibt es da entweder vielleicht was Neues oder kann man da vielleicht auch nochmal was sagen, inwieweit das für den altersbedingten Muskelabbau erforderlich sein könnte oder hilfreich sein könnte?
Ja, Also, es macht relativ wenig, wenn du jetzt nicht trainierst, nicht körperlich aktiv bist und supplementierst dein Kreatin oder hast generell eine kreatinreiche Ernährung, dann hat es so gut wie keinen Effekt. Ist ja auch logisch, ne? Weil Kreatin ist ja eine wichtige Energiequelle bei kurzen Anaeroben, bei intensiven Anstrengungen, also gerade Treppensteigen, Krafttraining und sowas. Und wenn du sowas nie machst, dann hilft es dir relativ wenig, wenn du ausreichend Kreatin hast. Was wir aber wissen aus aktuellen Untersuchungen ist, dass Leute, insbesondere Ältere, die Krafttraining machen, bessere Erfolge erzielen, wenn sie zusätzlich natürlich ausreichend Protein haben, aber auch Kreatin in der entsprechenden Menge im Körper haben. Mhm. Das verstärkt also nochmal die Trainingseffekte. Man muss es nicht machen, ja, wenn man sagt, die paar Prozent, die das zusätzlich bringt, kann ich darauf verzichten, weil ich Nahrungsergänzungsmittel generell ablehne oder sowas. Das funktioniert auch wunderbar. Aber ja, es ist wichtig zu wissen, es hat einen gewissen Effekt. Es hat einen förderlichen Effekt auf Kraft und Muskelaufbau.
Ja.
Und weil du eben nach neuen Erkenntnissen gefragt hast, es gibt etwas, das finde ich total spannend, nämlich wir haben uns in der Kreatinforschung ja immer auf die Muskulatur, auf die Leistungsfähigkeit und sowas konzentriert, was auch naheliegend ist, weil 95% unseres Kreatinphosphats haben wir in den Muskelzellen gespeichert. Deswegen wundert es auch nicht, dass es da eine Auswirkung hat, dass es was bringt. Ja. Aber mittlerweile gucken wir uns ganz gezielt die übrigen 5% an. Na, wo ist denn noch Kreatinphosphat? In Nervenzellen, in Organgewebe, im Gehirn. Und es gibt, ich will mal ganz vorsichtig sein, Hinweise darauf, dass auch die kognitive Leistungsfähigkeit durch Kreatin günstig beeinflusst wird. Ja? Also in Tierversuchen hat man es schon relativ sicher festgestellt. Ne? Beim Menschen ist es schwieriger zu testen, aber auch da gibt es erste ganz vielversprechende Hinweise. Man darf sich natürlich keine Wunderdinge davon erwarten. Ne? Also wenn wir sagen, wir haben da Effekte festgestellt, dann reden wir von ein paar Prozent.
Mhm, ja.
Sowohl beim Krafttraining, als auch was jetzt die Kognition angeht. Ne?
Ja, okay.
Weil ich finde, muss man immer vorsichtig sein, dass Kreatin wurde ja auch schon oft als Wundermittel angepriesen und das ist eine Formulierung, da wäre ich etwas zurückhaltender.
Ja.
Aber anders gesagt, positiv formuliert, auch wenn es nur ein bisschen Nutzen bringt, warum soll man den nicht versuchen, für sich auszunutzen? Ne?
Ja, warum nicht mitnehmen?
Richtig. Zumal wir ja wissen, dazu sind ganz geringe Dosierungen schon erforderlich. Ne? Also,
das stimmt.
Der Health Claim bezieht sich auf 3 Gramm, also keinesfalls mehr als 3 Gramm.
Ja.
Wenn du Fleisch isst oder so, dann vielleicht sogar deutlich weniger noch.
Ja.
Also das sind ja kleine Mengen.
Ja. Ja, wer daran interessiert ist, kann gerne mal nochmal in unsere letzte Folge reinhören. Da haben wir ja sehr ausführlich über Kreatin gesprochen. Da haben wir auch ein bisschen über die Dosierung uns unterhalten.
Wenn man über die gesundheitlichen Vorzüge des Krafttrainings und unserer Muskeln spricht, müssen wir natürlich auch die Myokine im Hinterkopf haben. Ne? Also wir haben ja besprochen, dass unsere Muskeln Sachen, die wir nicht gut brauchen, aus dem Blut rauskriegen, wie Fette und Glukose und sowas, die im Überfluss eher ungünstig sind. Aber der zweite Aspekt, was unsere Muskeln machen, ist natürlich, sie nehmen ja nicht nur Sachen aus dem Blut, sondern sie produzieren ja auch Dinge, die sie ins Blut abgeben. Und das sind die Myokine. Ein wahnsinnig spannendes Thema, nämlich die wirken ja gesundheitsfördernd. Und dadurch, dass wir, wie wir eben gesagt haben, jede Muskelzelle hängt ja über den Blutstrom mit allen anderen Zellen des Körpers, auch mit dem Gehirn und so weiter zusammen und kann auf diese Weise, kann eine gut trainierte Muskulatur, die viel arbeitet, Leistung bringt, die kann natürlich sehr viele Myokine ins Blut abgeben, sodass eben eine sehr gute, große gesundheitsfördernde Wirkung entsteht. Und da ist deswegen nochmal mein Appell, nicht die Muskeln vernachlässigen. Je mehr Muskeln wir haben, desto mehr Myokine können wir auch produzieren. Also mit anderen Worten, deine Joggingrunde macht noch viel mehr Positives, was die Myokine angeht, wenn du eine gut trainierte Muskulatur hast. Ne? Und wenn du sagst, okay, so ein bisschen Muskelabbau stört mich nicht, nehme ich in Kauf, sollte man auch im Hinterkopf haben.
Total, ja. Ja, super spannend. Na, danke für den Nachtrag an der Stelle. Ja,
ja, das Zweite, was ich noch ansprechen wollte, und du hattest mich eingangs gefragt, warum ich das Buch geschrieben habe. Ich denke auch so ein bisschen an die Elterngeneration. Also jeder von uns hat ja auch Eltern und oder kennt ältere Menschen. Und da ist es so, bei deinen Zuhörern ist ja, für die ist es ja nichts Neues, dass körperliche Bewegung gut tut und dass aber nicht nur Bewegung entscheidend ist, sondern auch Training, ne? Ein Ausdauertraining, Krafttraining und so weiter. Und wie gesund Ausdauertraining ist, das weiß ja mittlerweile jeder. Aber dass Krafttraining auch andere zusätzliche, gute, gesundheitsfördernde Aspekte hat und gerade im Alter sehr wichtig ist, das haben viele Menschen noch nicht so auf dem Schirm, ne? Also deswegen denke ich, das war auch ein Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, wenn der ein oder andere sagt, denkt, okay, das war's für meine Eltern, damit die auch mal sehen, dass es sich lohnt, ja, dass man auch mit 60, 70 noch in die Muggibude gehen kann. Musst du mal machen, musst du mal morgens um 9 ins Fitnessstudio gehen. Dann siehst du einen Altersdurchschnitt, wo du dich auch freust, wo du denkst, okay, die machen was. Und das, ja, war, cool. Das war toll. Ne?
Ja, ich muss sagen, morgens um 9 bin ich da auch seltener. Deshalb guter Hinweis an der Stelle. Ja, du hast ja gerade dein Buch Reverse Aging nochmal angesprochen. Ich durfte ja auch schon reinlesen und kann es tatsächlich unseren HörerInnen nur ans Herz legen. Auch wie du gesagt hast, selbst wenn sie selber vielleicht schon ein Krafttrainingprogramm haben, was ich natürlich für alle hoffe, dann könnte das auch was sein für vielleicht die ältere Generation, die das nicht so sehr auf dem Schirm hat, für die es aber noch notwendiger wäre vielleicht. Deswegen sag doch auch gerne nochmal an, wo man das Buch findet.
Ja, am leichtesten wahrscheinlich bei Amazon. Wenn man einfach eingibt Reverse Aging, dann ist man eigentlich gleich da.
Super. Das war kurz und knapp. Und so
vielleicht kannst du es ja auch verlinken.
Das mache ich auf jeden Fall. Ich packe den Link sehr, sehr gerne in die Shownotes dieser Folge. Und ja, dann darf ich nur noch sagen, Jürgen, besten Dank fürs Gespräch. Immer wieder schön, mit dem Muskelexperten über Muskeln und Krafttraining sprechen zu dürfen. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Ich mache das sehr gerne.
Ja, freut mich, wenn es auch demnächst nochmal dazu kommt. Wir finden bestimmt nochmal ein anderes Thema, was auch mit Krafttraining und Muskeln zu tun hat. Ja. Ja, liebe HörerInnen, ich hoffe natürlich, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn ja, dann freuen wir uns über Interaktionen, also zum Beispiel über Kommentare, Fragen, Bewertungen, alles. Und dann hören wir uns wie gewohnt nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und keep on running.